Ich habe heute wirklich ein sehr, sehr spannendes und auch etwas herausforderndes Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich heute mal über Erweckung sprechen. Erweckung. Bevor ich das tue, bete ich noch kurz und würde dich noch bitten, magst du die Tür noch zumachen? Das wäre ganz, ganz super. Danke. Vater, wir danken dir jetzt einfach für diesen Morgen. Danke, dass du mitten unter uns bist durch deinen guten Heiligen Geist. Und danke, dass wir über dich nachdenken dürfen, aber dass du uns auch begegnen willst, jedem Einzelnen von uns. Du kennst uns besser als wir uns selbst. Du hast gute Gedanken über uns, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Du möchtest du uns reden, möchtest uns begegnen und dafür wollen wir dich bitten, dass du zu uns an diesem Morgen sprichst. Amen. Ja, ich habe, wie gesagt, ein spannendes Thema und zwar möchte ich heute mal über Erweckung sprechen. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch sich mit diesem Thema in seinem Leben schon ein bisschen auseinandergesetzt hat. Es gab ja sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, aber auch in der Kirchengeschichte immer wieder verschiedene Zyklen, also die geistliche Entwicklung in der Christenheit, aber auch schon im Alten Testament. Manchmal war sie auf einem hohen Punkt und es passierten großartige Dinge. Manchmal ging es aber auch in Tiefen und es passierte wenig. Wenig geistliches Leben, wenig Echtheit, wenig Erfahrung. Und dann gab es immer wieder Wendepunkte. Schon im Alten Testament gab es Wendepunkte, wo aus dem Tal wieder der Ansatz war in ein Hoch. Im Alten Testament war es meistens gegeben durch die sogenannten Richter. Die Richter hatten weniger damit zu tun, mit dem, was man heute unter dem Wort versteht, sondern sie waren eigentlich geistliche Männer oder auch Frauen, die von Gott benutzt wurden, um das, was nicht mehr gut war, zurecht zu richten, zurecht zu rücken. Daher kommt eigentlich mehr oder weniger die Bedeutung der Richter. Also sie haben das wieder in eine andere, bessere Bahn gebracht. Immer dann, wenn im Alten Testament das geistliche Leben an einem Tiefpunkt war, dann sandte Gott einen Richter oder eine Richterin und die ermutigte, aber ermahnte auch manchmal die Menschen zu sagen, kehrt wieder um. Nehmt das wieder ernst, was ihr so sagt. Lasst nicht nur Worte aus eurem Mund kommen, sondern es muss echt sein, es müssen Taten dabei sein, es muss glaubhaft sein. Also es gab wieder eine Rückkehr und einen Aufbruch. Und das sehen wir natürlich auch in der Kirchengeschichte, schon in der Bibel, also sprich in der Apostelgeschichte zum Beispiel, gab es ja einen großen Aufbruch am Pfingsten. Man könnte vielleicht sogar sagen, das war eine der ersten richtig großen neutestamentlichen Erweckungen, Aufbrüche, als am Pfingsten viele, viele Menschen eine ganz bewusste Entscheidung trafen und der Heilige Geist wirklich mächtig wirkte. Und ich ermutige euch, wer das noch nicht getan hat, schaut euch mal oder beschäftigt euch mal ein bisschen mit Erweckungsgeschichte. Das ist super, super spannend. Also das heißt, immer dann, wenn auch im Neuen Testament und auch in der Kirchengeschichte, die Gemeinde oder die Kirche an einem wirklich schwachen Punkt war, dann kamen manchmal ganz besondere Menschen, die Gott eben gebrauchte. Nicht, weil sie besonders toll waren oder besser als der Rest, sondern weil sich Gott in seiner Größe für diese Person entschied. Wir werden das noch sehen gleich. Das waren sogar manchmal die, die wir vielleicht nicht gewählt hätten, die scheinbar ungeeignetsten. Aber manchmal gebraucht der Gott auch in der Kirchengeschichte Männer und Frauen, die dann aus irgendeinem Grund dazu dienen durften, einfach wieder einen Aufbruch zu schaffen, eine Erweckung. In der Kirchengeschichte nennt man das dann einfach Erweckung. Der Wendepunkt vom scheinbaren Tal wieder zu einem neuen Aufbruch. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich wünsche mir, dass wir eine Erweckung erleben. In ganz vielen Orten, in ganz vielen Gemeinden, aber auch im eigenen Leben. Deshalb habe ich das auch bewusst mal so überschrieben. Erweckung in Gemeinde und Leben, weil es geht ja nicht nur um Gemeinde. Gemeinde besteht ja aus Menschen. Das heißt, wenn in einer Gemeinde, wenn wir uns Erweckung wünschen, dann muss eigentlich bei Menschen Erweckung passieren. Sonst passiert in keiner Gemeinde Erweckung. Gemeinde ist einfach nur die Summe von verschiedenen Gläubigen. Und wo der Geist des Herrn ist, da geschieht eben Gott sei Dank immer wieder auch ein Aufbruch. Ich werde euch heute versuchen, und ich sage es gleich vorweg, das ist nur der Versuch, weil ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit Erweckungsgeschichte. Und wenn ich ehrlich bin, einen hundertprozentigen Schlüssel habe ich noch nicht gefunden. Aber ich habe vielleicht ein paar Fragmente gefunden, die man durch die ganzen Erweckungsgeschichte immer wieder erkennen kann. Also wo der Geist des Herrn ist oder wo der Geist Herr ist, habe es bewusst mal ein bisschen umformuliert, wo der Geist Herr ist, wo also Gott selbst wirken darf, da geschieht Gott sei Dank immer wieder Erweckung. Und ich möchte euch mal kurz ein paar Beispiele geben aus der Kirchengeschichte. Pfingsten kennen wir alle. Es gab aber Gott sei Dank danach noch viele, viele wunderbare Aufbrüche. Zum Beispiel einer der ersten Erweckungen war die sogenannte iroschottische Erweckung. Iroschottische Erweckung. Die ging aus von Mönchen und die haben in Irland ganz am Anfang der Kirchengeschichte haben die gebetet. Sie waren wirklich erfüllt von der Leidenschaft, Gott, wir brauchen einen Aufbruch. Das, was wir jetzt hier so erleben, das kann noch nicht alles sein. Und sie bildeten eine Gebetskette. Ihr Schwerpunkt war wirklich Gebet. Natürlich kommen da immer verschiedene Faktoren zusammen, aber ihr Schwerpunkt war Gebet. Sie sagten, wir beten und bestürmen Gott, bis wir einen Aufbruch erleben. Und sie bildeten eine Gebetskette, wo sie sagten, wir werden als Mönchsorden sozusagen nicht aufhören zu beten, bis etwas wirklich passiert. Jetzt kann ich euch, will ich euch nicht enttäuschen. Aber sie hatten eine gewaltige Gebetskette und die hielt 300 Jahre lang an. 300 Jahre. Das Erstaunliche war aber, in dieser Zeit und auch danach gab es wirklich eine gewaltige Erweckung. Viele, viele hunderte, tausende Menschen empfunden für sich den Wunsch, einfach ihr Leben mit Gott zu starten. Eine Umkehr zu vollziehen. Ihr Leben wieder neu zu beginnen. Ich hoffe sehr, dass diese 300 Jahre kein Modell sind. Aber es bewegt mich trotzdem, dass sie es 300 Jahre lang geschafft hatten, eine Gebetsbewegung zu initiieren. John Wycliffe, den kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Man kennt ihn mehr unter dem Synonym der Bibelübersetzungen. Aber eigentlich war John Wycliffe als Person ein Erweckungsprediger. Er hat 1330 bis 1380 gelebt und in dieser Zeit erkannte er, wie weit die Kirche ihre Kraft verloren hatte, wie weit die Gemeinden damals an Relevanz verloren hatten. Und das hat ihn so umgetrieben, dass er sagte, ich muss die Bibel jetzt übersetzen und zwar so, dass jeder, auch der vielleicht nicht jede Sprache beherrscht, die Bibel lesen kann. Daher kommt dann diese Bibelübersetzungsarbeit. Aber eigentlich war John Wycliffe ein Erweckungsprediger, der sagte, wir brauchen einen Aufbruch. Wir brauchen wirklich den Turnaround von ganz unten oder von ganz flach geworden wieder zu echten Höhen, zu geistlichen Erneuerungen. Ich kann die Geschichte jetzt nur so ein bisschen streifen, aber der nächste große bekannte Punkt, dazwischen gab es kleinere Aufbrüche, aber der nächste große war die Reformation. Das war ja in gewisser Weise sehr ähnlich, ne? Martin Luther, Calvin, Zwingli, wie auch immer sie alle hießen, die Reformatoren. Sie hatten das gleiche ja gefühlt. Sie sagten, wir sind an einem Punkt, wo die Menschen das einfach in vielerlei Hinsicht nicht mehr verstehen oder vielleicht auch manches in der damaligen Kirche, will ich dazu sagen, darf man jetzt nicht unbedingt mit der Kirche heute verwechseln, aber in der damaligen Zeit eben auch Dinge so sich entwickelt hatten, dass sie sagten, das geht nicht. Wir wollen wieder die Errettung aus Glauben und aus Gnade predigen. Allein die Schrift. Und interessant ist, dass in all diesen Erweckungsbewegungen immer die gleichen Schwerpunkte waren. Es waren fast immer Gebetsbewegungen, wo Menschen sagten, wenn wir nicht beten, dann wird nichts passieren. Zum Beispiel Martin Luther. Es gibt diesen schönen Satz von ihm, heute habe ich besonders viel zu tun, deshalb muss ich besonders viel beten. Und man geht davon aus, dass Martin Luther am Tag etwa 3 Stunden im Gebet verbrachte. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir das einfach kopieren sollen. Aber ich will euch nur damit deutlich machen, es gibt einfach gewisse Schlüssel, die findest du in jedem Aufbruch. Auch die neue Hinwendung zur Bibel, die findest du in allen Aufbrüchen. Ein Aufbruch, der vielen hier wahrscheinlich bekannt ist, der Pietismus, der ja in seiner Anfangszeit eine echte Erweckungsbewegung war. Das ist ganz klar, das war am Anfang ein Neuanfang. Viele sagten, wir müssen wieder Schwerpunkte setzen auf Gebet, wir müssen wieder Schwerpunkte setzen auf das Wort und wir wollen das wieder ernst nehmen. Im Pietismus war ja auch das geistliche Leben sozusagen sehr, sehr im Zentrum. Ja, auch das war eine Erweckungszeit. August Hermann Franke war ein Erweckungsprediger, könnte man vielleicht vereinfacht sagen. Und dann schwappte das wieder weiter, einige Zeit später in Herrnhut. Kennen auch viele von euch. Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der einfach tief erfasst war von einer Sehnsucht, mehr zu erleben. Wieder ein echtes Glaubensleben zu erleben, wie wir es im Neuen Testament lesen. Wer noch nicht dort war, ich empfehle euch mal einen Ausflug nach Herrnhut. Lohnt sich. Da kann man heute noch die Gebäude bestaunen und man kann heute noch den Gebetsturm bestaunen. Ich war einmal dort gewesen vor einigen Jahren. Ein Gebetsturm, wo durch Zinzendorf angestoßen Gebet 100 Jahre lang 24 Stunden ohne Unterbrechung lief. 100 Jahre. Und auch das war eine Erweckung. Ganz vieles von dem, was wir heute vielleicht in der christlichen europäischen oder vor allem deutschen Landschaft entdecken können. Verschiedenste Werke sind durch Zinzendorf und durch diese Herrnhuter Brüderbewegung angestoßen worden. Ganz viele. Herrnhut und diese Bewegung hatte einen enormen Einfluss auf fast alles, was danach entstand. Es war eine Gebetsbewegung. Gebet und die Ernsthaftigkeit im Glauben war einfach ihr Zentrum. Ich könnte jetzt weitergehen. Hudson Taylor kennen viele, die ganzen Missionswerke und geistlichen Werke, die danach entstanden sind. Aber ich will euch nur noch mal einen Spot geben auf eine Erweckung, die vor ungefähr 120 Jahren in Wales stattfand. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal von dieser Erweckung gehört? Erweckung in Wales? Dürft ihr gerne mal kurz, okay, ein paar. Warum auch immer, tatsächlich vielleicht nicht jedem so bekannt, aber es gab 1904, 1905 wirklich einen echt enormen Aufbruch in Wales. Und zwar war der maßgeblich mit ausgelöst durch einen jungen Mann mit dem Namen Evan Roberts. Und Evan Roberts war eine spannende Person, wie ich es gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich jemand, den wir heute nicht als den Auslöser eines Aufbruchs vermuten würden, denn Evan Roberts war eigentlich ein recht einfacher junger Mann. Sein Vater war Bergwerksarbeiter und er arbeitete ab seinem 12. Lebensjahr mit seinem Vater im Bergwerk. Was darauf schließen lässt, dass er nicht sonderlich aus sonderlich reichen oder besonderen Verhältnissen kam. Er musste einfach von Kindheit an mitarbeiten, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, ne? Und Evan Roberts war ein gläubiger Mann von Anfang an, auch als Kind. Und er las in diesem Bergwerk regelmäßig in der Bibel. Und eines Tages soll es einen Unfall gegeben haben. Es sind natürlich nur Überlieferungen, die ich nur weitergeben kann, wie ich sie selber lese. Aber es soll einen Unfall gegeben haben in diesem Bergwerk und da soll es eine Explosion gegeben haben. Und alle sind glücklicherweise mit dem Leben davongekommen, aber es ist eben explodiert. Und die Bibel von Evan Roberts wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar wurde sie an einer Stelle beschädigt oder es gab eine Art, wie soll ich sagen, Verbrennungen oder was auch immer, Verschmutzungen. Und das war an einer Stelle im Buch Chroniker. Und zwar war es anscheinend genau an dieser Stelle, wo Salomo den salomonischen Tempel einweihte und er betet ein Gebet, wo er darum bittet, dass Gott sein Haus mit seinem Heiligen Geist erfüllt.
Und diese Stelle las er bewusster als jede andere Stelle, weil es bei dieser Explosion anscheinend genau an dieser Stelle bei ihm, wie auch immer, diese Seiten markiert hat. Drücken wir es mal so aus. Und dann las er diese Stellen immer wieder, weil er es innerlich empfand, dass das kein Zufall war. Und diese Stellen fielen ihm ganz besonders ins Herz, wo Salomo darum bittet, dass Gott diesen Tempel mit seinem Geist eben einnimmt. Und kurz danach, einige Kapitel später, lesen wir das dann eben, wie der Geist Gottes diesen Tempel erfüllt und wie eine solche Kraft plötzlich in diesem Tempel war, dass selbst die Priester sich nicht mehr auf ihren Beinen halten konnten, weil die Gegenwart Gottes so stark war. Und das hat Evan Roberts von klein auf so beschäftigt, dass er über Jahre immer wieder anscheinend diese Stellen las und auch gebetet hat, Gott, tu das nochmal. Lass deinen Geist auch wieder heute fallen. Lass einen Aufbruch entstehen. Ist schon interessant, wie manchmal Gott in der Geschichte von Menschen auch wirkt, ne? Und viele Jahre später, er war Anfang 20, soll Evan Roberts dann diesen tiefen Drang gefühlt haben, eine theologische Ausbildung zu machen. Und dann ging er auf ein theologisches Seminar und begann dort eine Ausbildung zum Pastor oder zum Prediger. Und zeitgleich, als er dieses Seminar besuchte, gab es einen Evangelisten oder einen Verkündiger in der Umgebung, wo ziemlich starke Dinge geschahen. Also Gott gebrauchte diesen Mann. Sein Name war Seth Joshua. Und dieser Verkündiger, Seth Joshua, der erlebte überdurchschnittlich viele Dinge. Wenn er predigte, passierten großartige Bewegungen, Menschen wurden tief berührt. Und der Studienleiter von Evan Roberts sagte, liebe Studenten, wir fahren gemeinsam dorthin und besuchen ein, zwei von diesen Veranstaltungen, weil dort ist etwas am Passieren, das wollen wir uns anschauen. Da wollen wir von lernen. Und dann fuhren sie dorthin. Und als dann Evan Roberts diesen Verkündiger hörte, traf es ihm anscheinend so stark im Herzen, dass er sagte, Gott, ich kann nicht mehr, ohne dass ich das auch erlebe. Ich wünsche mir mit ganzem Herzen einen Aufbruch. Und in der Nacht, wo er dort war, bei dieser Veranstaltung, soll Evan Roberts wieder zurückgefahren sein in sein Studienkolleg und soll mit ein, zwei Mitstudenten sich zusammengetan haben und möglicherweise haben sie sich hingekniet, genau weiß ich das nicht. Aber zumindest soll Evan Roberts damals mit ganzem Herzen ein Gebet gesprochen haben. Und zwar war das nur ein Satz, der in die Kirchengeschichte einging. Oh Lord, bend me. Also auf Deutsch, oh Herr, beuge mich. Gebrauche mich. Ja. Lass mich zu deinem Werkzeug werden. Das ist bis heute überliefert worden, dass dieses Gebet soll er an diesem Abend gerufen haben aus ganzem Herzen, weil ihn dieser Aufbruch so bewegt hat. Oh Lord, bend me. Und Evan Roberts war noch ganz am Anfang seiner Studienzeit, eigentlich ging es mehrere Jahre, aber die nächsten Wochen über soll er im Gebet immer wieder empfunden haben, ich kann nicht studieren, sondern ich glaube, Gott will, dass ich in meine Gemeinde gehe und dort anfange zu predigen. Hauptsächlich für die Jüngeren, also für die Jugend, würde man heute sagen. Und nach einiger Zeit Prüfens ging Evan Roberts zu seinem Studienleiter und sagte, ich habe jetzt ein Problem, weil ich bin hier am Anfang meiner Studienzeit, aber ich spüre innerlich, wie wenn ich zurückgehen soll in meine Gemeinde, um dort als Jugendpastor zu predigen, jetzt schon. Und er war tief zerrissen, weil er sich sagte, ist das jetzt von Gott oder ist das jetzt das Gegenteil davon? Denn wenn ich gerade eine Ausbildung machen will und jetzt nach 2 Monaten abbreche, ist das denn normal? Und er wusste es selbst nicht. Und der Studienleiter, der damals möglicherweise von Gottes Geist wirklich inspiriert und geführt war, der traf dann oder erkannte wahrscheinlich das Richtige. Er sagte, du, ich glaube, das ist wirklich der Ruf Gottes an dich. Geh zurück in deine Gemeinde und predige dort. Und dann ging er zurück und fing an, dort zu predigen. Und am Anfang wollte sein Pastor ihn gar nicht predigen lassen, weil er das nicht sofort einordnen konnte. Er sagte sich, wenn du nach 2 Monaten abbrichst, was soll ich mit dir jetzt hier tun? Ich kann dich doch nicht predigen lassen, das ist ja irgendwie fast schon paradox. Aber dann sagt der Pastor, wir machen einen kleinen Versuch. Ich lasse dich nicht Sonntag predigen, aber Montag haben wir eine Gebetsveranstaltung. Da sind nur ein paar Leute da, 17 Personen sollen es gewesen sein, aber dort kannst du eine kurze Ansprache halten. Und das machte dann Evan Roberts. Er predigte dann in dieser Gebetsveranstaltung Montagabend. Und das soll so von dem Geist Gottes, wie soll ich sagen, inspiriert gewesen sein. Es muss so gewaltig gewesen sein, dass die Leute danach sagten, wir wollen ihn wiederhören. Lasst ihn öfter predigen, lasst ihn sonntags predigen. Es soll sogar so weit gegangen sein, dass einmal ein bekannter, namhafter Gastsprecher da gewesen sein soll in der Gemeinde. Und dann haben die Gemeindeglieder danach gesagt, es ist ja schön, dass wir solche Leute einladen, aber warum lassen wir nicht Evan Roberts predigen? Weil sie irgendwie spürten, da war eine Kraft, da war ein geistlicher Aufbruch auf diesem jungen Mann. Und das war der Anfang der Erweckung in Wales. Und Evan Roberts hatte keine wahnsinnig gute theologische Ausbildung. Er hatte auch nicht sonderlich viel theologisches Wissen, aber er hatte eigentlich 4 Punkte, über die er immer wieder sprach. Die klingen für uns heute vielleicht fast ein bisschen, weiß ich nicht, streng. Aber er predigte eigentlich immer über diese 4 Punkte. Bekenne alle dir bekannten Sünden. Und zwar nicht als eine Art Leistungsgedanken, sondern weil Evan Roberts sagte, wenn in deinem Leben etwas dich selbst blockiert, wenn du mit irgendwas selbst nicht klarkommst, dann kannst du nicht Vollgas gehen in der Nachfolge mit Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht gesetzlich lesen. Ich werde gleich noch was dazu sagen, sondern es ging ihm wirklich um den Menschen. Es ging ihm wirklich um Befreiung, dass er sagte, wenn du etwas hast, was dich zurückhält, wenn du etwas hast, was dich nach unten zieht, dann werde es los. Lass dir Vergebung zusprechen. Lauf mit leichtem Gepäck. Und dann sagte er Punkt 2, entferne alles aus deinem Leben, bei dem du nicht sicher bist, ob es Gott gefällt. Das war einer seiner großen Punkte, dass er sagte, es gibt Dinge, da sind wir uns einig, dass das gut ist. Es gibt Dinge, da sind wir uns einig, dass das nicht gut ist. Aber es gibt dazwischen eine Grauzone, die uns oft sehr stark verunsichert. Also man könnte es vielleicht umformulieren, lebe einen klaren Lebensstil. Lebe in den Dingen, die wirklich Segen bringen und mach keine halben Geschichten. Punkt 3, er predigte sehr häufig darüber, gehorche dem Heiligen Geist sofort. Wenn du spürst, dass Gott zu dir spricht und etwas von dir will, zum Beispiel entschuldige dich bei jemand, bring irgendetwas in Ordnung, sei lieber zu deiner Partnerin oder zu deinem Partner, hör auf, über deinen Pastor oder über deine Gemeinde zu lästern. Egal was, er sagt, tu es einfach sofort. Widerstrebe dem nicht, diskutiere nicht mit Gott. Wenn du spürst, es ist das Richtige, dann sei gehorsam. Und der 4. Punkt, der ist auch recht spannend, bekenne Jesus Christus öffentlich. Da ging es ihm nicht so sehr darum, dass du einmal eine Art Bekenntnis ablegst, sondern es ging ihm darum, um einen Lebensstil. Also werde sichtbar, würde man heute sagen. Werde sichtbar, damit Menschen, die nach Gott suchen oder Christus suchen, bei dir wissen, dass sie bei dir fündig werden. Also das waren eigentlich die 4 Punkte, über die er sprach, und zwar ständig. Viel andere Theologie hatte er nicht. Aber diese 4 Punkte gingen den Menschen damals durch die Kraft, die auf seinem Leben war, wirklich mitten durchs Herz. Und fast immer, wenn er predigte, gab es Aufbrüche. Und zwar gewaltige Aufbrüche. Und das kann man sich manchmal gar nicht mehr so vorstellen, weil die Frage ist ja, sind wir jetzt gerade auf einem Hoch oder sind wir jetzt vielleicht in unserem eigenen Leben oder auch in unseren Gemeinden heute, sind wir da eher in einem gefühlten oder tatsächlichen Tal. Das muss jeder selbst beurteilen. Aber der Punkt ist, es gab eine Art Erweckung durch diesen Evan Roberts und es sind ungefähr in einem Jahr, man geht davon aus, ungefähr 100.000 Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen, durch diesen einen Mann, Evan Roberts. Falls wir jetzt sagen, das ist ja unglaublich, wie kann das denn sein, 100.000 Menschen, dann sage ich eben, ja, das ist eben Erweckung. Das ist nicht normal. Das ist was Besonderes. Und da gab es Zeiten der Erweckung, wo es noch viel stärker Umkehr und Aufbruch geschah. Aber die spannende Frage ist ja, wie ist es heute in unserem Leben? Ja? Und wie ist es heute in deinem und meinem Leben? Weil es ist natürlich jetzt eine Sache zu sagen, gut, das ist, klingt ganz interessant, kann man sich die Kirchengeschichte mal noch ein bisschen neu vor Augen führen. Ich mache euch Mut. Aber ich glaube eben, wir sind heute mitten in der Kirchengeschichte. Die Frage ist, wie schaut die nächste Generation oder wie schaut man in 20, 30 Jahren heute auf uns? Und haben wir selbst die Möglichkeit, daran etwas mitzuverändern oder ist es einfach nur Gottes Schicksal? Ich glaube, es ist ein gewisses Geheimnis, weil natürlich, wenn der Geist Gottes nicht weht und wenn er Menschen nicht verändert, dann kannst du nicht einfach sagen, wir wollen das alles ganz, ganz viel besser machen ab morgen. Auf der anderen Seite gibt es ja in der Bibel auch viele Stellen, die uns ermutigen, dass wir eben auch, wenn wir vielleicht gefühlt etwas, ich sage das mal provokant, eingeschlafen sind, dass Gott eben schon sagt, steh doch auf, wach doch wieder auf. Ich zeige euch mal eine Stelle dazu, Epheser 5, Vers 14, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Ich glaube, diese Stelle zeigt ein bisschen die Spannung dazwischen, denn das ist ja fast paradox, oder? Wach auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Das ist ja schon auch ein kleiner Appell an uns, wo Gott sagt, steh auf. Ich sag's mal also salopp formuliert, penne nicht. Und dann heißt es aber, so wird Christus dich erleuchten. Das ist in dieser Stelle eigentlich die Konsequenz daraus. Wir würden es wahrscheinlich wieder eher umgedreht sagen. Ne? Wenn Christus dich erleuchtet, dann wirst du aufstehen. Ja, das stimmt auch. Es ist irgendwie beides. Kann man wahrscheinlich nur über die Souveränität Gottes und unseres eigenen freien Willens erklären. Da gibt es beide Seiten, die irgendwie zusammenkommen. Gott, der sagt, ich rufe dich, ich wünsche mir, ich habe so viel mehr. Aber wir, die wir auch Hunger haben müssen und sagen, Gott, hier bin ich will. Und das sehen wir eben bei all diesen Erweckungsbewegungen, dass es eine Handvoll, manchmal waren es nur eine Handvoll Menschen gab, die sagten, Gott, ich brauche mehr, ich bin damit nicht zufrieden, das kann doch nicht sein. Und deshalb ist mein erster Punkt, und ich will euch jetzt so noch 3, 4 Punkte sagen, die ich persönlich halt in diesen Erweckungsgeschichten immer wieder sehe. Und die sind eigentlich immer dieselben. Und das ist irgendwie auch gut so, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Es sind immer dieselben Punkte. Erster Punkt ist tatsächlich der Hunger. Also wie viel Hunger haben wir wirklich im eigenen Leben, aber auch in der Gemeinde, ne? Dass wir sagen, Herr, wir wollen mehr von dir. Ich glaube, jeder, den man fragen würde, der würde sagen, das wäre gut, das wäre bestimmt gut. Aber ist das, wollen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich? Oder wollen wir es nur, wenn es uns nichts kostet? Das ist die Frage. Weißt du, wenn es uns nichts kostet, wollen wir alle alles. Aber ich muss euch an der Stelle enttäuschen, das meiste im Leben kostet einen Preis. Es ist wenig, wo du dich einfach gar nicht verändern musst. Und dieser Hunger, ich fand das so witzig, weil ich habe in diesem Jahr einige Vogelnester beobachten können. An einem Ort, wo ich ab und zu dieses Jahr war, da gab es direkt in Sichtweite ein kleines Vogelnest. Und das konnte ich ab und zu beobachten, ob ich wollte oder nicht. Und das war wirklich immer sehr spannend. Denn wenn die Mama weg war, dann war da plötzlich totale Stille in diesem Vogelnest. Man hörte nichts, kein Geräusch. Wahrscheinlich einfach verstecken und so tun, als gäbe es uns nicht. Sobald die Mama aber irgendwo anflog, oder ich weiß nicht, ob es der Vogel Mama, Vogel Papa, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, sobald der Vogel kam, der etwas zu fressen dabei hatte, ging es in diesem Nest wirklich so turbulent zu, dass man manchmal ist, also das konntest du wahrscheinlich 20 Meter weit hören, das war ein Geschrei so nach dem Motto, ich zuerst, nein, ich zuerst, ja. Und die haben in diese kleinen Vogelbabys oder wie auch immer man dazu sagt, Küken oder wie sagt man so, wie auch immer. Die haben wirklich einen Radau gemacht und gerufen, weil sie einfach Hunger hatten. Und vielleicht ist das jetzt nur ein Bild, aber ich mache euch schon Mut und jedem Einzelnen einfach die Frage, wie viel Hunger haben wir? Rufen wir wirklich, Herr, ich brauche mehr. Weißt du, es ist ja auch ein Geheimnis manchmal, dass das schon irgendwo zusammenkommt. Und interessant ist natürlich auch, da will ich euch auch nochmal ermutigen, ich glaube, wenn man jung ist, vielleicht war es auch kein Zufall, dass Evan Roberts hauptsächlich unter Jugendlichen damals predigte oder junge Erwachsene. Weil da ist ja manchmal diese Sehnsucht noch riesengroß, oder? Wo man sagt, Gott, ich habe das ganze Leben noch vor mir, ich habe noch eine Vision, ich wünsche mir wirklich einen Aufbruch. Aber die Frage ist ja, wie ist das, wenn wir älter werden? Wenn wir vielleicht manche Enttäuschungen durchlebt haben, wenn manche Hoffnungen sich nicht erfüllt haben, haben wir dann immer noch Hunger? Also ich will jetzt niemand so nahe drehen, wisst ihr, aber ich bin ja auch schon jetzt über 50. Das heißt, ich glaube, über 50 darf man darüber auch sprechen. Weil, mal ehrlich, ich rede jetzt ja auch von mir. Manches verändert sich, wenn man älter wird, oder? Manche Enttäuschung, die hinterlässt Spuren. Und dann irgendwann bewusst und unbewusst überlegt man sich, will ich das nochmal, die Hoffnung nochmal riskieren? Will ich das nochmal versuchen oder lasse ich es nicht einfach? Und das ist eigentlich schlimm, weil wir dann manchmal nämlich auch solche Aussagen hören wie, naja, also als ich noch jung war, klar, da habe ich das auch so gesehen. Oder ihr, die ihr noch jung seid, werdet ihr mal älter, dann werdet ihr schon sehen, wie es wird. Das ist eigentlich schlimm. Meine ich jetzt nicht böse, sondern einfach nur als Feststellung, weil wir uns damit ja selbst eigentlich sozusagen abschneiden. Aber ich glaube, Gott hat keine Altersgrenze. Im Gegenteil. Ich glaube, manchmal ist es so, dass wenn wir wirklich schon gereifter in Alter sind, hätten wir auch so viel an Weisheit und so viel an Dingen, die wir schon wissen, dass es nicht funktioniert. Also wir sind eigentlich schon so reif geworden, dass es wahrscheinlich manchmal fast besser wäre, wenn wir dann von Gott wirklich etwas Großartiges bekommen, als wenn wir noch jung sind, weil da kommen oft dann eben leider viele Fehler, die das wieder zerstören. So war es auch bei Evan Roberts. Evan Roberts hat ein Jahr lang mächtige Dinge erlebt. Mächtige Dinge, mehr als wir alle zusammen. Aber nach einem Jahr, wo er täglich, teilweise mehrfach predigte, war er so ausgebrannt, dass er sich aus dem geistlichen Dienst zurückzog. Für immer. Ist einfach dann wirklich auch an Unweisheit, kann man mal so sagen, leider gescheitert. Aber Gott gebrauchte ihn. Und deshalb ist meine erste Frage, wie viel Hunger haben wir? Und das Zweite, was immer wieder dazukommt, ist natürlich auch das Wort, ne? Auch das Lesen vom Wort, wo wir einfach sagen, Herr, ich brauche einfach auch Weisheit von dir. Ich brauche Kraft von dir. Und da will ich euch auch nochmal ermutigen, gerade weil ich ja weiß, dass eure Prägung jetzt als Gemeinde auch ein Stück weit im Pietismus liegt. Da war ja der Schwerpunkt auch ein Schwerpunkt auf dem Wort. Und zwar im täglichen Bibelstudium, aber auch als Gemeinde im Bibelstudium. Das war einfach ein Schwerpunkt. Und da mache ich euch Mut, ja. Zum Beispiel hier Amos 8, Vers 11, ja. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Und ich glaube, diese Verheißung dürfen wir uns auch immer wieder selber bewusst machen und sagen, Herr, ich brauche mehr, auch Hunger nach deinem Wort. Dafür dürfen wir auch beten, dass das Wort Gottes uns neu wertvoll und wichtig wird. Und Jesus hat es schon gesagt, ne? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die Reformatoren haben manchmal dieses Wort geprägt, die Gemeinde oder die Kirche ist eine Creatura Verbi, also ein Geschöpf des Wortes. Da ist was dran. Das Wort hat Kraft zu verändern. Das Wort hat Kraft zu erbauen. Und ich persönlich mag diesen Ausspruch der Reformatoren, Creatura Verbi, ein Geschöpf des Wortes. Also das Gebet, auch dafür zu beten, Herr, mach mir dein Wort neu wichtig. Wenn du vielleicht sagst, wenn ich ehrlich bin im Herzen, ist es mir gar nicht mehr so wertvoll und wichtig. Wenn ich ehrlich bin, kann ich jeden Tag 3 Stunden Fernsehen schauen, aber 10 Minuten in der Bibel studieren, das ist nicht immer der Fall. Ne? Lasst uns doch einfach dafür anfangen, ernsthaft zu beten. Herr, ich brauche neuen Hunger. Ich brauche neue Sehnsucht. Und deshalb sagt die Bibel auch an einigen Stellen, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ne? Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht, sagt Jesus einmal in Matthäus. Schon ein harter Satz. Ne? Aber wenn wir den ersten Teil uns vor Augen malen, es soll ein Bethaus sein, da werde ich später noch etwas dazu sagen. Und ich komme zum Schluss, aber ich glaube, in dieser Zeit war es immer wieder wichtig, auch, dass die Menschen in diesen Erweckungsbewegungen wirklich auf die Knie gingen und haben sich auch ein Stück weit vor Gott neu gedemütigt. Nicht falsch verstehen, diese Worte sind manchmal negativ belegt. Gott ist die Liebe, ja. Und das war bei Evan Roberts auch so. Die Bewegung von Evan Roberts in Wales war keine harte Bewegung mit erhobenen Zeigefinger. Es gibt heute noch Lieder aus dieser Zeit, könnt ihr gerne mal googeln, die waren erfüllt von der Liebe Gottes. Evan Roberts hat den Menschen vorgeschwärmt von der Liebe Gottes. Ich habe gestern bei der Vorbereitung noch ein Zitat gelesen, da sagte jemand, es war keine Bewegung, in der Druck war. Es war eine Bewegung, in der ein Sog war, nämlich hineingezogen werden mehr in seine Liebe. Aber manchmal müssen wir einfach ehrlich werden und sagen, Herr, wir brauchen dich, wir kriegen es nicht hin. Das gilt für uns persönlich, aber auch für Gemeinden, zu sagen, Herr, ich krieg's nicht hin. Wenn du das Haus nicht baust, dann bauen die Bauernleute umsonst. Und zum Abschluss, es war immer eine Bewegung von Liebe, ja. Das war so. Evan Roberts war ein Prediger über die Liebe, aber es gab auch in dieser Zeit unglaubliche Entwicklungen der Nächstenliebe. Es gab zum Beispiel so starke Entwicklungen, dass heute noch überliefert ist, dass die Bergleute, die damals in dieser Zeit lebten, wo Evan Roberts selbst dabei war als Kind, dieser Bergbau, der hatte zum Teil richtig Probleme, weil das waren damals sehr harte Jungs. Das war sehr rau, mit vielen krassen Ausdrücken und teilweise Härte, und die Tiere, die dort eingesetzt waren, die wurden nicht immer nur gut behandelt. Und plötzlich kam da Erweckung in diese Menschen und die sagten, wir können gar nicht mehr so, wir können das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr. Wir werden da nicht mehr mitmachen. Wir werden die Tiere ab jetzt gut behandeln. Wir werden uns gegenseitig helfen. Da sind plötzlich keine Schimpfworte mehr gewesen, keine Flüche oder sonstiges, sondern sie waren im Herzen so verändert, dass plötzlich alle sagten, ja, seid ihr überhaupt noch richtige Bergleute? Können wir mit euch überhaupt noch arbeiten? Und da gibt's wirklich Geschichten, wo die Tiere ausgetauscht werden mussten, weil die Tiere jahrelang so hart behandelt wurden, dass die völlig irritiert waren und nicht mehr verstanden, was plötzlich los ist. Es gibt viele Geschichten, wo teilweise ganze Landstriche verändert wurden. Könnt ihr wirklich mal googeln und euch mal ein bisschen einlesen. Also das brachte wirklich Veränderung in den Herzen. Soweit vielleicht einmal für heute. Aber ich möchte euch an der Stelle einfach ermutigen. Gott geht seinen Weg weiter. Und ich glaube, genauso wie im Alten Testament es immer Höhen und Tiefen gab und manchmal eben dann diese Richter kamen und in der Kirchengeschichte kamen dann manchmal Einzelne, wie dieser Evan Roberts, aber es kamen manchmal auch ganz unscheinbare. Es gab viele Aufbrüche, die niemals bekannt wurden. Aber ich glaube, die Grundlagen sind immer dieselben. Dass man wirklich im Herzen wieder echt wird und sagt, Gott, wir brauchen mehr von dir. Wir wollen nicht mit diesem Zustand zufrieden sein. Dass ein Hunger da ist, wie bei diesen Vögelchen, die rufen, sobald nur irgendetwas von Nahrung in Sicht ist, hier bin ich, hier bin ich. Und das hat nichts mit Stolz zu tun, sondern das hat was mit Hunger zu tun. Und bei Gott ist es nicht so, dass er auswählen muss, bekommst du den Wurm oder bekommst du den Wurm, sondern bei Gott ist es so, er hat genug. Er hat genug für alle. Aber die Frage ist, haben wir diesen Hunger oder sagen wir, ach, haben wir alles schon gehört? Die 10 Jahre, die ich noch habe, ne? Oder 15, die sitzt man auch noch ab. Und das nächste ist eben das Gebet. Und vielleicht ist das sogar wirklich der Anfang von allem. Dass man persönlich, aber auch als Gemeinde wieder zusammenkommt und sagt, lasst uns wirklich beten. Lasst uns Gott bitten. Es müssen nicht 300 Jahre sein, auch keine 100. Manchmal reichen auch 2 oder 3. Aber zu sagen, Gott, wir brauchen einfach einen neuen Aufbruch. Hilf uns. Hier bin ich, Herr. Lord, bend me. Vater, wir danken dir jetzt, dass du an diesem Tag hier unter uns bist. Und wir müssen uns vielleicht auch selber immer wieder mal vor dir einfach im Geiste oder auch in echt einfach hinknien und sagen, hilf uns, Herr. Wir wollen so gerne Menschen sein, die deine Liebe weitergeben. Wir wollen so gerne Menschen sein, die einen Unterschied machen. Wir wollen Menschen sein, die anderen dienen. Wir wollen Menschen sein, die Wegweiser sind zu einem guten und gelingenden Leben. Aber all das geht nicht aus unserer Kraft, sondern nur durch dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe, deinen Geist. Und manchmal erkennen wir selber gar nicht mehr, wie es um uns gestellt ist, weil wir uns ja so daran gewöhnt haben manchmal, dass wir es uns gar nicht mehr anders vorstellen können. Und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ich bin eigentlich im Herzen enttäuscht, weil ich das doch schon so oft gehofft habe. Danke, Herr, dass du mit uns nicht am Ende bist. Und danke, dass wir nicht selber mehr für dich bringen müssen, sondern ehrlich sein dürfen vor dir. Ehrlich zu dir kommen dürfen und sagen, Herr, wir brauchen mehr von dir. Hilf uns dabei ganz persönlich, jedem von uns. Auch, dass wir echt sind und ehrlich sind vor dir. Und hilf uns auch als Gemeinde und Gemeinden in diesem Land und weltweit, dass wir echt und ehrlich sind. Was können wir bringen als ehrlich sein vor dir, Herr? Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen.